Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klapdor und heute reden wir über die Aufgaben der nichtärztlichen Leitung in der Mehrbehandlerpraxis. Ja, und da ist natürlich der ideale Gast an meiner Seite, Birgit Tünstmann. Liebe Birgit, herzlich willkommen.
Hallo Maike. Danke.
Ja, wir haben 17 Jahre zusammengearbeitet in der Beratung im Consulting für wachsende Zahnarztpraxen und Birgit hat vor 4 Jahren dann die kaufmännische Leitung in einer Großpraxis übernommen. Und insofern ist sie absolut prädestiniert, um hier über das Thema, auch über die Aufgabenstellung der nichtärztlichen Leitung in der Praxis zu reden. Wir haben schon uns dem Thema genähert mit 2 anderen Podcast-Folgen. Es gab schon eine mit Nina Brach und dann haben wir auch schon mal, meine Kollegin Jovita und ich, über die Entwicklung im Praxismanagement, also so von Abrechnung und Co., wirklich in das leitende Praxismanagement gesprochen. Und damit zeigt sich auch schon ein bisschen das Spektrum, was in dieser Position so drin ist und wie es so gelebt wird in den wachsenden Strukturen. Ja, die Position ist so ein bisschen ein Chamäleon, hat auch immer was damit zu tun, was gebraucht wird und auch was damit, was die Inhaber und Inhaberinnen selbst abbilden. Birgit, jetzt meine Gesprächspartnerin, ist als kaufmännische Leitung positioniert. Also es gibt unterschiedliche Spielarten, das alles ist also noch nicht richtig etabliert und routiniert im Markt. Wir tragen heute dazu bei, die Möglichkeiten dieser Position zu sehen und irgendwann wird sich vielleicht auch die einheitliche Bezeichnung herausstellen. Ja, liebe Birgit, wie ist das denn so als kaufmännische Leitung? Warum das Ganze überhaupt?
Ja, das kommt natürlich immer auf die Fragestellung darauf an, die mit dieser Position beantwortet werden soll. Bei uns brauchte es eine Person, die zu der Vertrauen besteht, diese Leitungsposition wirklich mit vielen Komponenten füllen zu können.
Wie groß war die Praxis, als du dort eingestiegen bist?
Unsere Praxis hat 60 Mitarbeitende, jetzt inzwischen sind es 70. Eine Teamleiterebene war schon grundsätzlich etabliert. Es gibt auch ein großes Praxislabor und 2 Inhaber-Zahnärzte, die dem Ganzen überstellt sind.
Ja, wir empfehlen ja in unseren Praxisleitungslehrgängen auch immer, das Leitungsteam zu vervollständigen. Ab einer bestimmten Stelle im Wachstum braucht man einfach eine Erweiterung der Kompetenz, auch gerade in der nichtärztlichen Leitung. Und dann geht es natürlich auch darum, nicht nur einfach ein dickes Gehalt auf die Uhr zu nehmen, sondern wirklich daraus Wirkung zu erzeugen. Und ja, auch Birgit, darüber würde ich mit dir gleich auch am Anfang mal sprechen wollen, auch erstmal Voraussetzungen zu schaffen, damit eine solche Position, wenn einem die Sinnhaftigkeit wohl auch irgendwie klar ist. Aber was sind das für Voraussetzungen, damit sie wirksam andocken kann?
Ja, da braucht es eine ganz große Nähe schon zu der Inhaberebene, um dieses Vertrauensverhältnis eben auch füllen zu können. Und dann braucht es ein gewisses Ausbildungsset, was die Kompetenzen der Inhaberebene dann ergänzt.
Also schon eine große Klarheit, auch was aus der Position heraus überhaupt entstehen soll.
Ja, manches entwickelt sich sicherlich dann erst im Tun und da ist die ursprüngliche Erwartung manchmal noch eine andere als die, die dann hinterher zu erfüllen ist. Aber jeder darf sich ja weiterentwickeln und das habe ich sicherlich auch gemacht. Aber grundsätzlich konnte ich jetzt mit der Erfahrung im Teamentwicklungsprozessen sicherlich einen großen Marker setzen, um dann eben auch mit den Teamleitenden an der Basisarbeit aktiv wirksam sein zu können.
Ja, das zeigt gerade schon so, dass das Ganze ja auch eingebettet ist in so ein ganzes Führungskonstrukt. Auch was Kulturelles ist gerade schon so kurz angeklungen. Darüber haben wir beiden ja noch einen anderen Podcast. Insofern werden wir dem jetzt gerade nicht nachgehen. Ja, was sind denn so die Aufgaben? Was ist das, was in der Position? Ja, vielleicht machen wir da nochmal eben einen Ausflug. Es ist bei euch die kaufmännische Leitung. In anderen Praxen wird es People Manager genannt. Also all diesen Positionen ist ja innewohnt, dass wir eben nicht über klassisches Praxismanagement reden.
Ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass das Praxismanagement an sich auf einer sehr strukturliebenden Ebene agiert oft, was auch wirklich notwendig ist, um die Effizienz der größer werdenden Praxis abzubilden. Und darüber hinaus gibt es dann die weichen Faktoren in der Personalführung, in den Dingen, die wir jetzt auch gleich alle noch besprechen wollen, die auch gar nicht mehr in Personalunion bewältigt werden können, weil das Schiff einfach viel zu groß ist und weil viel zu viele Menschen angesprochen werden müssen, was eine Person alleine gar nicht mehr schafft.
Also wir brauchen das Praxismanagement genauso wie die nichtärztliche Leitung, über die wir beiden jetzt sprechen, die eben unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Die ergänzen sich, genau.
Okay, mit dem Ziel natürlich, dass die Inhaberebene echte Entlastung spürt und Menschen an der Seite hat, die zusammen alle miteinander Ziele erreichen. Ja, jetzt mal so ganz operativ, Birgit, sowieso die Aufgaben, das interessiert uns jetzt natürlich. Was machst du da so?
Ja, das ist auch die Kernfrage, die man sich am Anfang stellen darf. Was soll ich denn überhaupt machen? Wofür soll ich Kompetenzen bekommen? Wofür auch nicht? Wo sind Grenzen? Wo sind Rahmen? Aber auch in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Praxismanagement, mit den Teamleitern, die schon da sind. Die sollen sich natürlich auch nicht schlecht fühlen oder degradiert fühlen durch diese neue Führungsposition, die ja noch viel enger an der Praxisleitung dran ist, als es vielleicht die bisherigen Führungskräfte waren. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, das Organigramm einmal gemeinsam zu überarbeiten, Zuständigkeiten zu klären und da eine Rollenklarheit herzustellen, nach innen und nach außen. Also auch, dass das Team nicht verunsichert ist, sondern dass die ganz genau wissen, wen spreche ich jetzt für was an.
Okay, dann ist so Ordnung geschaffen, erstmal in der Klarheit der Zuständigkeiten. Also wir haben immer so diese drei ganz groben Einsortierungen. Das eine ist der interne Betriebswirtschaft, das zweite sind alles rund um Personal, um Führung, um Kulturbildung, Personalprozesse. Das dritte dann der Strukturausbau. Und kannst du uns da so ein bisschen durchführen jetzt für deine konkrete Stelle, für das Profil, das du abgedeckt hast? Was gehörte bei dir alles dazu?
Ja, zur Klärung der Rahmung gehörte auch dann das Thema Werte, Ziele, Mission dazu, was natürlich eine der großen Basisaufgaben ist, um die Rahmung der Zusammenarbeit zu klären und auch dann der weiteren Führungslinie.
Also deine Aufgabe war im Grunde, dass die Praxis an der Stelle ein Stück weiterkommt.
Ja, genau. Also überhaupt erstmal, dass darüber gesprochen wird und das dann auch mit Leben gefüllt wird. Ganz konkrete Aufgaben waren im Wesentlichen tatsächlich in der Personalführung. Zwar gibt es Gesprächsvorlagen für Mitarbeitergespräche, es gibt Stellenbeschreibungen, es gibt auch Einarbeitungslisten, wie Menschen eingearbeitet werden sollen. Aber das dann in diesen wünschenswerten kulturellen Hintergrund reinzubauen, also was sollen diese Menschen neben der reinen Fachtätigkeit hier in dieser Praxis noch tun? Das war noch zu ergänzen. Also dieses gesamte Thema Personalführung wurde auf ein anderes, ja, Qualitätsniveau, hört sich jetzt so gemein an.
Weil es ja, vielleicht auch verdichtet irgendwie, ne? Oder dass im Grunde, was da geschrieben steht, dass so festgelegt wurde, wie füllen wir das mit Leben, sowas in der Richtung? Wie reden wir miteinander oder was war da das konkrete Doing, was du da übernommen hast, wo vorher eine Vakanz oder ja, einfach ein luftleerer Raum vielleicht war?
Ja, der gute Wille, ordentliche Personalgespräche zu führen und Teammeetings durchzuführen, der ist ja immer gegeben. Und ich glaube, das, was hilfreich war, war, dass einfach nochmal mit einer Methodenkompetenz das ergänzt werden konnte, mit einer Haltung, die an den Praxiszielen und Werten orientiert war. Und im Bereich der Personalführung konnte ich einfach eine gewisse Komponente hinzufügen, indem ich nicht nur ja, die Strukturen, die notwendigen, abgearbeitet habe, sondern dass ich ein Interesse an der Entwicklung von einzelnen Menschen mitgebracht habe. Es geht darum, nicht nur Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, die Menschen zu befähigen, selbstständig zu Lösungen zu kommen, sie zu beflügeln, Entwicklungspotenziale in Angriff zu nehmen und ihre Stärken auszuspielen. Das zu erkennen und die Menschen dann so einzusetzen, dass es insgesamt das Orchester zum Klingen bringt.
Das ist ja wirklich auch Führung in der schönsten Form, ne? So diese transformationale Führung, dass die Führungskraft im Mitarbeiter, in der Mitarbeiterin Potenzial sieht, was er oder sie selber noch gar nicht so erkannt hat, oder?
Ja, dann macht es ja auch erst richtig Spaß, wenn man sieht, wie Menschen sich entwickeln und wie sie ja wirklich im Alltäglichen glänzen können, weil man sie stärkenorientiert einsetzt. Eine Kollegin, ich habe die Personalgespräche auch mit den Teamleitern zusammengeführt und dadurch ja auch die Teamleiter in die Rolle gebracht, das alleine tun zu können. Und die sagte mir, einer der ersten Reflexionen dazu, Birgit, du sagst denen ja gar nichts. Du fragst ja nur. Und das war so bezeichnend, ja, wie soll ich sonst wissen, mit wem ich rede?
Ja, das ist wirklich eine Methodik zu kombinieren mit einer gewissen Haltung. Das ist ja das, was dann daraus entsteht. Und klar, mehr Fragen stellen und die Leute nicht zutexten, das ist natürlich auch schon mal ein Gamechanger. Ja, prima. Ja, was magst du uns noch so erzählen zu deinen ganzen Aufgaben?
Ja, das ganze Thema der Personalplanung schließt sich dann auch direkt an. Nur ein Zimmer, in dem behandelt wird, ist ein gutes Zimmer. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ausreichend Menschen mit der richtigen Qualifizierung vorhanden sind, um die Kapazitäten der Praxis vollständig auszulasten. Das hat direkte Auswirkungen auf Renditen und das ist natürlich die Aufgabe der kaufmännischen Leitung.
Also auch so die Relation zwischen, also wenn ich so und so viele Zahnarztstunden habe, dann oder welcher Qualifikation brauche ich, solche Sachen?
Richtig, genau das. Und dann überhaupt erstmal das ganze Bewerbersystem auch auszurollen, wenn man im Fachkräftemangel unterwegs ist, wie die Praxen das sind, freut man sich ja über jede Bewerbung, die plötzlich mal reinrauscht, nur wenn ich alle Zimmer voll ausgelastet habe, dann ist auch die beste Prophylaxebewerbung gerade leider falsch. Aber dann einfach nicht zu reagieren, wäre auch falsch. Das heißt, diese Person trotzdem anzusprechen, trotzdem zu einem Gespräch einzuladen und zu sagen, darf ich deine Unterlagen behalten? Du gefällst mir gut und Fluktuation haben wir immer. Mhm. Und dann funktioniert es vielleicht im zweiten Anlauf. Das braucht so ein Bewerbermanagement, Recruiting-Prozesse, die etabliert sein dürfen. Das ganze Team darf informiert darüber sein, wen suchen wir überhaupt, wen suchen wir nicht. Es gibt ganz viele Anfragen, die plötzlich im Zimmer oder an der Anmeldung entstehen. Und da braucht es natürlich auch eine gewisse Professionalität an der Stelle schon, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Wenn da plötzlich, ja, ich weiß auch nicht, wer da zuständig ist und wir melden uns dann, Klammer auf, vielleicht, Klammer zu, das wäre fatal. Also das Kommunikation über das, was die Praxis gerade braucht und gerade auch vielleicht nicht braucht, über Zuständigkeiten, das darf in der Breite geklärt sein, damit Menschen, die in die Praxis kommen, sich direkt professionell aufgehoben fühlen.
Also die Systematik im gesamten Bewerbermanagement und auch in der Besetzung der Stellen, das ist ja ein Riesenfeld.
Hm? Ja.
Wenn es nicht beackert wird, dann ist am Ende ja, kippt ja auch mögliche Rendite runter, weil eben Stunden, die möglich wären, vielleicht nicht stattfinden können oder nicht mit den Stundensätzen, weil vielleicht eine Assistenz fehlt.
Ja, und also jetzt gerade im ländlichen Bereich redet ja jeder mit jedem. Und also eigentlich wechseln die Mitarbeitenden ja nur durch, wenn sie nicht gerade zufällig neu in die Region ziehen.
Ach, dann gehen die in eine andere Praxis, oder?
Ja, man bekommt ja Bewerbungen aus anderen Praxen. Aha. Und insofern weiß jeder, was in den anderen Praxen los ist über den Flurfunk. Ja. Und wenn man weiß, dass man bei uns immer gut ins Gespräch kommt, dass wir, selbst wenn eine Absage erteilt werden muss, das in einem Ton geschieht oder auch in einer Art und Weise geschieht, dass Menschen wiederkommen können, dass man nicht das Gesicht verliert, wenn man noch ein zweites Mal anklopft, dann ist das einfach auch eine Außenwirkung, die wir als Arbeitgeber präsentieren dürfen. Das ist dann das Thema Arbeitgebermarke präsentieren nach außen. Da sind dann Social-Media-Kanäle aufzubauen, da ist eine Präsentation nach außen zu gewährleisten, die das, was im Innen stattfindet, widerspiegelt. Nur wenn das Teamgefühl gerade gar nicht so ist, dass man sich nach außen präsentieren möchte, dann fängt es natürlich an ganz anderer Stelle an. Dann braucht es erstmal ein Selbstbewusstsein im Team, das auch tun zu wollen.
Ja, Komplexität, welcome, genau. Ich habe von euch dann so einen tollen, ja, einen Recruiting-Film war das, glaube ich. Auf einmal gab es so einen Recruiting-Film. Ich weiß nicht, was ist der Begriff für den Film? Keine Ahnung.
Also wir hatten ein Praxis-Image-Video gemacht und dann,
ja, das war noch speziell, glaube ich,
haben wir für Azubis mal einen speziellen Werbefilm gemacht, wo wir die einzelnen Menschen vor die Kamera geholt haben, um Azubis zu rekrutieren.
Ja. Ihr habt dann auch durchaus mit Dienstleistern zusammengearbeitet, ne?
Ja, vieles ist viel einfacher, wenn man sich da professionelle Hilfe sucht.
Genau, und wenn dann die nichtärztliche Leitung da ist mit ausreichend Ressource, dann ist ja auch die Möglichkeit da, wirklich auch produktiv mit solchen Dienstleistern zusammenzuarbeiten.
Ja, genau. Das braucht ja auch ein Konzept und das braucht die Ansprache im Team und eine gute Ablauforganisation, die wird nicht unbedingt mitgeliefert, weil der Betrieb muss ja nebenbei auch noch weiterlaufen. Ich kann nicht tagelang die Praxis zumachen, nur um Filme zu drehen.
Ja. Gut. Ja, was gehört noch so dazu?
Onboarding-Konzepte. Also neben dem Einarbeitungsplan braucht es auch eine Willkommenskultur. Wenn Menschen neu in die Praxis kommen, sollen die sich nach Möglichkeit direkt gut aufgehoben fühlen und wissen, wer zuständig ist, sich angenommen fühlen, sich schnell wirksam fühlen.
Habt ihr auch sowas wie Patenkonzepte?
Ja, wir haben ein Mentoring-Programm, wo auf jeden Fall eine Person direkt an die Seite der neuen Person gestellt wird, die auch mit einem Konzept die fachliche Einarbeitung vornimmt und Feedback-Gespräche führt, ganz eng getaktet, die zunächst mal nur auf die emotionale Anbindung gehen, also wie fühlst du dich? Wie bist du angekommen? Was fällt dir auf? Dass man alle Potenziale, die eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter mitbringt, an blinde Flecken aufdecken und Erfahrungen aus der bisherigen beruflichen Laufbahn einbringen, damit die auch einen Boden finden. Aber auch die Werte und Ziele zu transportieren direkt von Anfang an, dass auch die neuen Mitarbeitenden wissen, dass sie Teil der Erfolgsstory sein dürfen.
Da ist ja häufig auch so, da wundere ich mich immer wieder, da laufen manchmal Probezeiten und im fünften Monat, Probezeit läuft im sechsten ab, geht man in das erste Feedbackgespräch. Also wenn solche Prozesse strukturiert sind, dann wird da sicherlich auch so ein engerer Takt in den Feedbackgesprächen während der Probezeit dazugehören, ja?
Ja, unbedingt. Ein ganz enger Takt, damit man A, erstmal feststellt, ist diese Person wirklich die richtige fürs Team? Das ist das A und O, passt die zu unseren Werten und Zielen? Und B, was haben wir an der Fachlichkeit noch zu tun, damit die Person schnell eingearbeitet ist? Das muss man nicht erst nach 6 Monaten feststellen.
Kannst du sagen, dass du jetzt, wo ja bei euch in der großen Praxis Aufgabenpakete im Grunde mit ja, qualifizierter Leitung durch dich belegt sind, dass seitdem schon auch die Erfolge im Onboarding und in der Stabilität in Probezeiten überstehen, in allem, dass die wirklich messbar sind?
Ja, unbedingt. Also das ist auch immer wieder in Personalgesprächen gefeedbackt worden, dass das Team noch nie so gut war wie jetzt.
Super. War sicherlich auch ein Prozess über verschiedene, also sagen wir über Monate oder über Jahre sogar?
Auch über Jahre. Und man hat ja immer Fluktuation in einer großen Praxis aus unterschiedlichsten Gründen. Und auch die, die uns verlassen mussten oder wollten, weil andere Entwicklungsschritte dran waren oder Wegzug oder sonst was. In jedem Exit-Gespräch war immer gesagt worden, aber das Team werde ich richtig vermissen.
Ja. Da gibt es aber noch mehr, oder?
Natürlich ist die gesamte BWL-Schiene eins der Kernthemen einer kaufmännischen Leitung, wie es jetzt bei mir der Fall war, aber auch natürlich einer nichtärztlichen Leitung in dieser Konstellation. Denn die Zahnärzte haben das bislang eventuell mit Dienstleistern gemacht, auch weiterhin möglicherweise. Gleichzeitig braucht es aber diese eine Instanz, die die Schnittstelle zu den Prozessen und Strukturen dann herstellt. Also ich muss ja wissen, mit welchen Umsätzen plane ich, mit welchen Kosten plane ich, welche Ergebnisse sollen rauskommen und wo sind potenzielle Stellschrauben, also welches Handeln führt zu welcher Zahl, damit ich dann auch wirklich gucken kann, an welcher Stelle muss ich denn überhaupt einwirken.
Ja, da haben wir beiden ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, wo wir wirklich die erfolgreichen Konzepte entwickeln durften. Und das ist ja wirklich, mag da einfach mal eben einhaken, weil da ist ja ein dermaßen großer Werthebel, wenn so, ja, die Musik in der Mehrbehandlerpraxis spielt ja einfach, ja, wie in anderen kleineren Praxen auch, aber einfach auf der Einnahmenseite und auf der Effizienzseite. Und wenn man dann nur mit den klassischen BWL-Kennziffern steuert, mit Umsatzrendite und Personalkostenquote, dann ist man ja verraten und verkauft. Also da bleibt ja so viel liegen an Potenzial. Das heißt, dass du ja dann, das weiß ich auch, im Grunde diesen ganzen Bereich auch nochmal griffiger gemacht hast, ne? Also eure Inhaber waren ja schon auch durchaus sehr BWL-kompetent. Gleichzeitig hast du in deiner Position dann schon diesen Weg vom Zimmer zur Zahl, zur Rendite nochmal ganz anders aufgeschlüsselt, ja?
Ja, aufgrund der zeitlichen Möglichkeiten und aber auch der argumentativen Möglichkeiten. Ähnlich wie man im Behandlungszimmer oft sagt, dass wenn die Assistenz über Preise aufklärt, das der erfolgreichere Weg ist beim Patienten, weil man nicht unterstellt, dass die Kohle einheimsen will. Es ist bei mir auch so, wenn ich die Transparenz in die Teamleiterebene gebe zu zahlen, dann unterstellt man nicht mir, dass ich die Gewinne einfahren möchte, sondern man unterstellt, dass ich an dem Praxiserfolg einfach interessiert bin.
Ja, und da ist ja auch mal, du hast es gerade so gesagt, weil es für dich so selbstverständlich ist, nur wirklich auf der Teamleitungsebene auch mit Praxisdaten zu arbeiten, das ist ja in den allermeisten Praxen noch gar nicht etabliert. Und auch da liegt ja ein riesiger Werthebel in dieser Kommunikation über Daten, woraus dann Transparenz und also durch Transparenz auch Motivation freigesetzt wird.
Und Vertrauen tatsächlich. In dem Moment, wo ich transparenter werde, wo ich beteilige, wo ich die Menschen am Erfolg ja auch nicht nur monetär, sondern einfach informativ beteilige, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und entsteht Vertrauen und der Wunsch, auch mitwirken zu können. Die Wirksamkeitsbedürftigkeit jedes Einzelnen ist ja immer da. Und wenn wir gemeinsam auch die Ziele zusammen festlegen, was glaubt ihr denn? Heute stehen wir da, wenn wir die und die Maßnahmen jetzt angreifen, wo stehen wir denn dann mit unseren Zahlen nächstes Jahr? Dann kommen echt qualifizierte Antworten.
Und die Motivation entsteht ja nie aus der nackten Zahl, hm?
Nee, das ganz sicher nicht.
Wo entsteht denn die Motivation? Wie hast du das denn freigesetzt und abgeholt?
Bei manchen durchaus auch aus Zahlen. Da gibt es ja ganz unterschiedlich getriggerte Menschen. Also manche wollen wirklich rein zahlenmäßig besser werden. Aber das, was ja auch immer dahinter steht, ist ein gutes Miteinander. Und Arbeit soll leicht sein. Wir wollen nicht noch mehr Patienten. Wir wollen nicht noch härter arbeiten, sondern es soll auch leicht sein. Und darum geht es. Wenn man an Effizienzschrauben dreht, dann geht es darum, dass es leichter fällt, zu den Ergebnissen zu kommen.
Das ist ja auch einfach das große Feld der Möglichkeiten. Also man kann Preise beim Patienten nicht durch die Decke anheben und man kann auch keine Kosten oft einsparen. Also es ist ja der Effizienzhebel, den wir für die großen Praxen auch brauchen und greifbar machen dürfen. Jetzt sag mal ganz konkret für das Assistenzteam, die Teamleitung. Kannst du zwei, drei Kennziffern sagen, die die Teamleitung an die Hand bekommen hat oder an die Hand bekommt regelmäßig? Assistenzteamleitung jetzt mal so rausgenommen?
Ja, unbedingt bekommen die auch Honorarstundensätze der Zahnärzte.
Als Teamgröße oder als Einzelwert für jeden Zahnarzt?
Das kommt auf die Entwicklungsstufe an. Wir haben angefangen mit der Teamgröße und gehen aber auch auf die Einzelbehandlerebene, insbesondere dann, wenn starke Unterschiede sind bei den Behandlern und unterschiedliche Handlungsräume dann aufgemacht werden müssen. Eine weitere Kennzahl ist natürlich die MKV-Quote, weil das auch direkt immer mit Schulungsbedarfen möglicherweise in der Kommunikation von Mehrkostenvereinbarungen resultieren kann, weil die Assistenz ja auch dann zusätzlich zu der Zahl immer wissen muss, was mache ich denn damit?
Ja,
und
genau.
Das ist dann angelehnt an das, was sie tun können.
In vielen Praxen ist es ja eben noch nicht so, dass auf Teamleitungsebene mit Daten gearbeitet wird. Und deswegen möchte ich doch nochmal einmal nachfragen, wie ist deine Erfahrung? War das ein längerer Weg?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg in Etappen. Mhm. Die Mitarbeitenden oder die Teamleitenden können sehr gut an Zahlen rangeführt werden, weil die auch ein Interesse daran haben. Mhm. Nur damit umgehen zu können, das steht dann manchmal noch auf einem zweiten Blatt. Man möchte weder Ängste schüren, noch möchte man zu starke Begehrlichkeiten wecken, wenn man zu viel Zahlen oder die falschen Zahlen offenlegt. Aber sich über so ein gewisses Datenset, über Verhältniszahlen, die jetzt nicht unbedingt direkt auf die gesamte BWL schließen lassen, sich anzunähern und dann aber sukzessive den Radius immer weiter zu ziehen und immer mehr zu veröffentlichen, das macht auf jeden Fall Sinn.
Mhm. Ja, mit welchen Daten, ja, munitioniere ich die Teamleitungsebene? Das ist ja schon auch ein wichtiger Entwicklungsschritt, wenn die Praxis in der entsprechenden kulturellen Reife angekommen ist. Vorher macht man damit mehr kaputt als heile. Aber das
Gleichzeitig ist den Teamleitenden ja auch das Finden von smarten Zielen bekannt.
Ja.
Und Ziele dann messbar zu machen, braucht ja ein gewisses Datensetting. Und dann kann man überlegen, Mensch, welche Themen haben wir denn mit dem Assistenzteam vor? Und was wäre denn eine geeignete Kennzahl, um das abzubilden? Und dann kann man über den Weg natürlich total charmant auf die Zahlenebene finden.
Ja, da könnten wir uns jetzt drin verlieren, aber wir wollen ja jetzt hier über die Kernaufgaben auf der Position der nichtärztlichen Leitung reden. Dann lass uns mal einen Schritt weiter gehen.
Ja, die Handlung abzuleiten aus dem Zahlenwerk, was man da miteinander bespricht, ist eben auch ein entscheidender Faktor. Manchmal sind die Mitarbeitenden an der Front, sage ich mal, gar nicht in der zeitlichen Lage, sich mit den Möglichkeiten zur Lösung zu beschäftigen. Wenn ich jetzt nur mal ein ganz profanes Beispiel Materialwirtschaft und Lagerhaltung nehme, dann haben diejenigen, die sich mit Einkauf beschäftigen, möglicherweise gar nicht die Idee, wie sie eine Excel-Tabelle anfertigen, auf einfachem Wege, damit die Preise für weiterberechnete Materialien auch immer eins oder Preissteigerungen 1:1 in die Abrechnung finden, damit diese Preise auch weitergegeben werden. Oder sich mit Digitalisierungsprojekten auseinanderzusetzen, um die Lagerwirtschaft effizienter zu gestalten.
Da braucht es also dann deine Impulse und auch deine Vorarbeiten. Ich meine, Excel-Tabelle zu erstellen gehört, glaube ich, auch nicht in lernt man das in der Berufsschule, ZFA? Ich glaube nicht, ne?
Nee. Ja. Das ist meistens dann ein persönliches Interesse, was jemand mitbringt oder nicht oftmals. Braucht man nur Excel zu sagen und dann gehen schon die Scheuklappen hoch.
Ja, hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das in der Ausbildung vorkommen würde, aber ich wollte es zumindest mal abgefragt haben. Ja.
Mhm. Ja, aber bevor jemand sich dann hinsetzt und handschriftliche Listen macht, die dann wieder abgetippt werden, braucht es einfach dann die Idee und da ist man dann Impulsgeber, wenn man mit einem anderen Kompetenzbereich oder mit anderen Fähigkeiten kommt, um Dinge einfach schlanker abzuwickeln. Weil ansonsten bleiben die zu lange liegen, wenn sie aufwendig sind.
Okay, also da im Grunde Dinge in Excel abzubilden, Strukturen zu bauen, dafür, dass dann nachher diese Steuerung und diese auch wirtschaftliche Haushalten funktionieren kann.
Ja, Innovationsbeschleuniger zu sein auch, indem man sich Marktüberblicke verschafft, indem man Ideen ranholt, indem man zum Beispiel das Anmeldungsteam zusammenholt und sagt, hey Leute, ihr seid unterbesetzt. Wir haben Möglichkeiten durch eine KI-gesteuerte Telefonannahme. Wir können elektronisches Terminbuch einführen. Wir können dies und das und das. Welche Ideen habt ihr noch zusätzlich? Und dann gemeinsam zu überlegen, was setzen wir davon um, was setzen wir davon nicht um. Diese Ideen kann man sich im Alltag selten machen, wenn man sich nicht persönlich dafür ganz tüchtig interessiert und das in seiner Freizeit tut.
Hast du dann Workshops gemacht oder wie hast du das organisiert?
Ja, genau, das innerhalb eines Team-Meetings dann mit explizit ein bisschen verlängerter Zeit natürlich, damit man das Brainstorming machen kann. Ja.
Wurden Ideen gesammelt und dann nachher auf die Handlungsebene gebracht. Ja, allein das Durchführen solcher Workshops, das funktioniert natürlich nicht, wenn jetzt diese Position nicht besetzt ist. Ne?
Ja, genau. Das ist auch einer dieser Bausteine der Führungskräfteentwicklung, dass Meetings einfach mit einer Methodenkompetenz unterlegt werden, sodass Ziele und Ergebnisse erreicht werden, dass man nicht immer wieder über das Gleiche spricht, sondern dass Teammeetings auch wieder Freude machen und eine Wirksamkeit spürbar wird für jeden Einzelnen, der daran teilnimmt.
Ja. Wenn ich jetzt so Inhaberin bin von einer großen Praxis, was sind die 3, 4 wirklich Kernvorteile, die ich davon habe, wenn ich diese Position in meinem Leitungsteam baue und auch qualifiziert besetze? Was habe ich davon?
Ich bin mir sicher, dass du mehr Freizeit hast, weil du dich um einige Dinge einfach nicht mehr kümmern musst, aus dem Set, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Und ich bin mir sicher, dass du mit einem guten Gefühl einschlafen kannst, weil du weißt, du bist nicht allein. Diese Mammutaufgabe, so ein großes Team zu führen und alleine für alles verantwortlich zu sein, die ist einfach anstrengend und stressig. Und wenn man weiß, da ist noch jemand, der vielleicht mit einem anderen Fähigkeitenset kommt, der einfach als Gesprächspartner dient auf Augenhöhe, der das Gleiche will wie du, nämlich gemeinsam erfolgreich sein. Das macht so vieles so viel leichter.
Ja, jetzt gibt es ja, gut, du kommst jetzt aus dem Beraterhintergrund, jetzt gibt es ja auch andere, sag mal, Vorbildungen, mit denen man in diese Position reingehen kann. Wenn das jetzt alles sich so ein bisschen kryptisch anhört, dann liegt es einfach daran, dass die Zahnarztpraxen noch keine Routine haben in der Besetzung dieser Position. Also wir sind unverändert bei der kaufmännischen Leitung oder bei dem Personal- und Praxisentwicklungsposition oder bei People Manager oder People and Culture oder wie immer wir das nennen wollen. Und was wir beobachten, ist, dass schon ein kulturbildungswissenschaftlicher Hintergrund eine gute Historie sein kann. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht mit Nina Brach, die diese Position auch bekleidet, mit einem etwas anderen Zuschnitt, aber doch durchaus auch vergleichbar. Als Kulturmanagerin ist sie eingestiegen mit Coaching-Ausbildung. Dann gibt es ja auch durchaus Menschen, die schon mal in der Praxis eine Ausbildung gemacht haben und dann nochmal ins Studium fürs Gesundheitsmanagement gegangen sind und sich damit dann auch weiterentwickelt haben. Ja, Betriebswirtschaft mit Personalschwerpunkt kann durchaus auch eine Qualifizierung sein. Oder ja, verschiedene Quereinstiege sind da auch durchaus denkbar, Birgit, oder?
Ja, und man kann auch eigenes Personal durchaus dahin qualifizieren oder wenn sie sich selber qualifizieren durch ergänzende Studien, oder die sie einfach absolvieren im Gesundheitsmanagement oder im Change Management oder wo auch immer da die Interessenschwerpunkte sind.
Ja, Dreh- und Angelpunkt ist wirklich auch die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zur eigenen Weiterentwicklung, schonungslos dorthin zu schauen, wo die eigenen blinden Flecken liegen.
Genau.
Und dann wirklich die Bereitschaft zum Wachsen und ja, auch immer so eine gewisse Fehlerbereitschaft. Und persönliches Coaching hilft ja durchaus auch manchmal, um in der Position gut klarzukommen.
Ja, vor allem dieses nicht aufhören, sich selber weiterentwickeln zu wollen, weil die Rezepte von gestern einfach nicht mehr die für morgen sind.
Mhm. Eine Abstraktionsfähigkeit ist wichtig, ne? Dann schon auch die Fähigkeit, auf Metaebene immer mal zu wechseln und Prozessanalysen durchzuführen und dann auch Komplexität zu verstehen, also die Wahrnehmung, wie hängt jetzt der Führungsprozess mit der Betriebswirtschaft und den Strukturen zusammen. Das sind ja schon auch Herausforderungen. Es ist nicht so jedem gegeben, nicht jeder hat die Voraussetzungen für diese Position.
Nein, überhaupt nicht. Und gerade dieses Komplexitätsthema, das du ansprichst, das fällt vielen, glaube ich, schwer zu verstehen. Das ist auch immer wieder das, wo man drüber spricht, wenn es an irgendeiner Stelle zu Konflikten kommt, weil diese Vielschichtigkeit der großen Praxis von den wenigsten erkannt wird.
Ja. Ja, und auch dann damit die Ansatzpunkte, wo man wirklich einen Praxisverlauf optimieren kann, ne? Das ist auch häufig. Es ist nicht offenkundig. Also man darf da schon in der Wertschöpfung ein bisschen tiefer gucken und bohren, um zu schauen, wo denn da jetzt ein Ansatzhebel ist, wenn ja beispielsweise eine Rendite gesteigert werden darf.
Naja, und wir haben halt mit Menschen zu tun.
Ja, People Business.
Und es steht und fällt wirklich ganz viel von der Konstitution der handelnden Personen.
Ja, ja. Ja, es werden keine Handtaschen verkauft und auch keine Reisen und das ist schon ein besonderes Business. Genau, so, damit kommen wir ja Richtung Ende unseres Podcasts. Wolltest du noch irgendeinen Punkt unterbringen, Birgit? Was fehlt uns gerade noch?
Ich glaube, aber wir haben es angerissen, dass man ein gewisses Set an Fähigkeiten mitbringen darf und das würde ich gerne noch anbringen, das ist die dienende Haltung, in der man in Erscheinung treten darf. Wenn man Teil der Praxisleitung ist, gehört man zwar zu den, ja, in Anführungszeichen Mächtigen der Praxis, gleichzeitig kann man aber nicht ohne das Team wirksam sein und es ist wichtig, dass man Harmonie und Freundschaft da nicht mit Professionalität verwechselt. Ich kann ganz nah am Team sein und ich kann jedem die Aufmerksamkeit geben und die Wertschätzung geben, die er braucht, um eine gute Performance beizutragen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht die beste Freundin sein im Team.
Das ist ja auch, wenn, sag mal, die Weiterentwicklung in die Teamleitungsposition ansteht, ist es ja auch schon immer ein Lernprozess, ne?
Ja, die merken das durchaus, dass sie plötzlich nicht mehr nur Teil des Teams sind.
Ja, ja, genau. Und sich dann dort auch einzuruckeln, wohlzufühlen. Und auch das ist ja im Grunde die nichtärztliche Leitung, dann den Teamleitern diese Sicherheit auch mitzugeben und auch dort für Gespräche zur Verfügung stehen, auch da die Potenzialentfaltung mit voranzutreiben.
Auch, dass sie sich nicht alleine fühlen.
Ja, ja. Ja, zusammenfassend, es ist also schon eine herausfordernde Position, gleichzeitig eine, die viel Freude bringen kann. Ne?
Ja, sehr. Wenn man sieht, wie so ein Team sich entwickelt und wie Menschen in ihre Stärke kommen, das ist mehr als befriedigend.
Genau, ja, und die systematische Qualifikation, das möchte ich hier nochmal ergänzen, die macht natürlich auch einen Großteil des Erfolges aus. Ja, es hat Gründe, warum wir eine spezialisierte Academy aufgebaut haben, warum wir Führungskräften in Zahnarztpraxen das Rüstzeug vermitteln und der Grundschüler, der die Abiturprüfung ablegen soll, das ist auch manchmal mit wenig Erfolgversprechen verbunden und genau das ist in den Praxen einfach noch viel zu oft, dass Menschen auf Positionen gesetzt werden, ein neues Feld im Organigramm belegen ohne dass da die entsprechende Qualifizierung begleitend reingesetzt wird. Und das jetzt nochmal eben abrundend auch von der Academy-Seite. Ja, liebe Birgit, vielen Dank dafür, dass du hier mit uns das Feld beleuchtet hast und uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen hast.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Danke fürs Zuhören und gerne bis bald.
Tschüss.